Ja, Pfingsten ist ja das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, wie du es deinem Arbeitskollegen erklärt hast, genau, was du so gesagt hast. Genau, aber die eine Sache ist auf jeden Fall, der Heilige Geist ist ausgegossen. Gott wohnt jetzt in uns, in den Gläubigen. Ich möchte aber heute noch eine andere Seite beleuchten von Pfingsten. Nämlich, man könnte auch sagen, Pfingsten ist auch der Geburtstag der Gemeinde. Heute feiern wir Geburtstag, dass es uns gibt hier in Eisenhüttenstadt, aber natürlich auch vor allem als weltweite Gemeinde. Denn an Pfingsten ist die Gemeinde entstanden. Und ich möchte ein bisschen nachdenken, reden heute Morgen über Einheit, die Jesus schenkt, Einheit in Unterschiedlichkeit. Denn damals, als das Pfingstwunder geschah, da heißt, da waren Leute in Jerusalem aus ganz vielen Nationen, die das alles mitbekommen haben, die das dann auch in ihren Sprachen, das Wort Gottes, gehört haben. Und von dort ist das Evangelium ja rausgegangen in die ganze Welt. Und Gemeinde ist eine total diverse, unterschiedliche Gruppe, die aber trotzdem eins ist oder eins sein sollte. Ich habe diese Woche gelesen vom Kirchenvater Tertullian, der hat so im zweiten Jahrhundert nach Christus gelebt und gewirkt, und der hat im Römischen Reich gelebt, dort wo ja starke Christenverfolgung war, und wenn ich mich recht erinnere, war er vom Beruf irgendwie Rechtsanwalt oder so, also ein ziemlich heller Kopf, und er hat seine Gabe des hellen Kopfes eingesetzt, um die Christen zu verteidigen, auch vor den römischen Autoritäten, vor den römischen Herrschern, und Lügen und Gerüchte, die über die Christen verbreitet wurden, zu widerlegen. Und er hat ja eine große Schrift geschrieben, Apologeticus heißt die, 50 Kapitel, 197 nach Christus. Und sein Ziel ist also, den römischen Herrschern zu zeigen, die Christen sind nicht die, die irgendwelche Kinderopfer bringen, wie es halt Gerüchte im Umlauf waren, sondern er will zeigen, hey, das sind gute Leute, das sind Leute, die ihr im Staat haben wollt, die Gutes wollen auch für den Staat, die wollen euch nichts Böses, sondern ganz im Gegenteil. Und er bringt Grund nach Grund, warum genau Christen gute Leute sind sozusagen. Und interessanterweise, einen Gedanken, den er gebraucht, um zu zeigen, dass Christen gute Leute sind, ist nämlich der. Er sagt, sein Argument geht so, hey, Leute im Römischen Reich, Leute, die ihr beherrscht, die sagen über uns Christen, seht, wie sehr sie einander lieben. Und die sind sogar bereit, füreinander zu sterben. Und wenn Leute in eurem Reich das sagen über uns, Leute, die uns eigentlich nicht mögen, Leute, die eigentlich uns feindlich gesonnen sind, wenn die das sagen, dass wir so eine Liebe haben füreinander und sogar bereit sind, füreinander zu sterben, wenn wir diese Liebe untereinander haben, dann muss doch wirklich was dran sein, oder nicht? Also als Punkt konnte er sich darauf berufen, hey, die Gemeinde war eins, und er konnte das zeigen, schaut auf die Gemeinde, die lieben sich, die sind eins. Und er konnte das so als Zeugnis darstellen von einer Einheit, die nicht von dieser Welt war. Und so war das in der ersten Gemeinde. Nicht, dass sie keine Probleme hatten, auf keinen Fall, die hatten Probleme. Aber generell waren unsere ersten Geschwister bekannt in der Welt als Leute, die zu einer Gruppe, zu einer Familie gemacht wurden durch Jesus. Kolosser 3, Vers 11 sagt das, in Jesus, da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch unbeschnitten sein, Barbar oder Sküte, Sklave oder Freier, sondern Christus alles und in allen. Es sollte eine Gruppe sein, die Gemeinde, wo es nicht mehr zählt, wo man herkommt, die total divers ist, wo Leute aus ganz verschiedenen Bildungsschichten hinkommen konnten, wo Selbstständige und Angestellte hinkommen konnten, wo Leute, die viel im Kopf hatten, hinkommen konnten und Leute, die nicht so viel im Kopf haben, hinkommen konnten, wo Leute zusammen eins waren, die total unterschiedlich waren, Leute aus total verschiedenen religiösen Hintergründen, die kommen zu Jesus und dort eins gemacht werden. Das war Gottes Traum für Gemeinde. Und wir alle wissen, dieses Argument, was Tertullian damals gebraucht hat, könnte man heute wahrscheinlich nicht mehr gebrauchen. Oder es wäre, man würde sich, wie sagt man, ins eigene Fleisch schneiden oder so. Weil heute ist das Christentum, was unter dem Christentum in der Welt bekannt wird, nämlich dafür bekannt, dass es ganz viel Streit gibt und dass es ganz viel verschiedene Spaltungen gibt. Aber wir wollen heute Morgen träumen davon, wie Gott sich Gemeinde vorgestellt hat. Und ich glaube, es ist falsch, zynisch zu werden, auch über das, was man erlebt mit Gemeinde, auch über die Uneinheit, die man sieht. Es ist falsch, zynisch zu werden, sondern wir sollten weiche Herzen haben, die träumen mit dem Herzen Gottes und sagen, hey, wir wollen dahin zurück, wie es Gott eigentlich gedacht hat. Jesus selber hat gebetet für die Gemeinde, bevor er für sie gestorben ist und sein Leben hingegeben hat. Hat er dieses ganz bekannte Gebet in Johannes 17 gebetet. Und unter anderem betet er da in Vers 20 und 21. Aber nicht für diese 12, meint er damit, nicht für meine Jünger allein bitte ich dich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also Jesus' Gebet war, Vater, ich bitte dich, dass die, die zum Glauben kommen an mich, dass die eins sind, damit die Welt sieht, dass ich der Sohn Gottes bin, damit die Welt zurückkommen kann zu dir. Jesus' Traum ist, dass wir uns so sehr lieben und dass wir unsere Geschwister so sehr lieben überall auf der Welt, dass Menschen an uns sehen, dass wir was haben, was sie nicht haben, eine Liebe haben, die sie nicht haben. Ich hatte, als ich in Nordafrika war, einen Freund und ich habe ihm dann erzählt damals, dass ich mich verlobt hatte. Und er war eigentlich dagegen, dass ich mich verlobe, weil er dachte, er wusste halt, dass ich da lebe und wenn ich meine Frau dahin bringen würde, meinte er, das wäre zu gefährlich. Also war er erst ein bisschen dagegen. Und interessanterweise dann, als wir dann verheiratet waren und er Paula kennengelernt hat und er gesehen hat, wie wir unsere Ehe leben, hat er darin Gottes Liebe gesehen. Und es hat ihn berührt, eine Gemeinschaft zu sehen, die er so nicht kannte. Und so kann unsere Liebe zueinander ein Hinweis sein auf Jesus, so wie es in seinem in dem Leben von dem Freund war. Jesus selber, er wird kommen eines Tages und ein Friedensreich aufrichten. 1000 Jahre wird er herrschen über diese Erde und es wird Frieden sein. Und Gemeinde ist eigentlich wie so eine Vorhut. Wir sollen eine Vorhut sein, wir sollen das Friedensreich schon sein heute auf der Erde. Es sollte so sein, wirklich, dass einer bereit ist von uns für den anderen zu sterben. Das ist der Anspruch, den die Bibel an uns hat. In 1. Johannes 3, Vers 16 können wir das nachlesen. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er, also Jesus, für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Mich hat das letztens bei Yvonnes Taufe so berührt. Als du getauft wurdest, kam mir einfach der Gedanke, jetzt ist ein neues Glied in der Gemeinde. Und wir wissen nicht auch, was hier in Deutschland noch für Verfolgung kommt, was noch passieren kann. Und der Gedanke kam, bin ich bereit, mein Leben hinzugeben für Yvonne und für jeden anderen? Und es war irgendwie eine tiefe Begegnung, die ich an diesem Sonntagmorgen da in Frankfurt mit Gott hatte. Und ein Gedanke, der mir nachgeht, bin ich bereit, mein Leben hinzugeben für den anderen? Und ich bin dankbar für Vorbilder, die ich in meinem Leben gehabt habe, die wirklich bereit waren, ihr Leben hinzugeben für den anderen. Ich denke da an Henk, der auch mit mir in Nordafrika war. Und eines Tages, wir haben ja als Team eine Sprachschule gehabt dort und diese Sprachschule dort unterrichtet. Und eines Tages kamen zwei Männer mit Waffen in unsere Sprachschule und haben unserem Rezeptionisten zusammengeschlagen. Anscheinend hatte der sich vergriffen an der Tochter von dem Mann. Und der Konflikt schaukelte sich hoch und die Waffe wurde rausgezogen. Und dieser Mann stand da total sauer auf unseren Rezeptionisten mit der Waffe ihm gegenüber. Und dann kam einer aus unserem Team, unser Ältester, Graham, der auch hier war, und hat sich dazwischen gestellt. Und der Hank, mein Freund, hat sich neben Graham gestellt, weil er dabei sein wollte, weil er mit seinem Bruder in dieser Situation sein wollte. Und es hat mich tief bewegt, ist dann gut ausgegangen, also die Situation ist kein Schuss dann gefeuert worden, aber es ist ein Bild, was mich tief bewegt, so wow, der Hank, und der war bereit, sich mit Graham da reinzustellen. So sehr hat er Graham geliebt. Und das ist eine Liebe, nach der ich mich sehne und mich selber immer hinterfragen muss, hab ich diese Liebe? In der Gemeinde sollte es so sein, dass wir unser Leben füreinander hingeben, dass wir echte Familie sind, dass die Starken ihre Stärke einsetzen für die Schwachen. Paulus schreibt das in Römer 15, Vers 1. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Wir sollen einander lieben, keine geistlichen Wettrennen machen, sondern versuchen, einander durchzutragen, einander mitzubringen, mitzunehmen. Ich habe ja gestern genau in Istanbul einen Bruder getroffen, aus Nordafrika auch. Und er ist total brennend für Jesus. Und er sieht jetzt die ersten Christen dort in Nordafrika zu Jesus finden und sein Herz ist voll, dass die auch rausgehen und dass die stark werden und dass die anderen von Jesus erzählen. Aber manche von ihnen sind noch sehr schwach und haben Angst und sind noch nicht so weit. Und für ihn, man hat es gemerkt, so in seinem Herzen hat es so rumort. So auf der einen Seite wollte er voll rausgehen und auf der anderen Seite wollte er sie aber auch total lieben. Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir einander lieben und dass wir nicht irgendwelche, ich sag mal, apostolischen Hitzköpfe werden, die Hauptsache nur irgendwas bewegen wollen in dieser Welt, aber die Liebe total vergessen. Wir sind berufen, durch unsere Liebe zueinander Jesus zu verherrlichen. Und das Wunderschöne an der Einheit, die in Christus ist, ist, dass eine Einheit ist, die totale Unterschiedlichkeit zulässt. Und es ist gewollt, dass Unterschiedlichkeit da ist. In Gott selber, Gott ist ja auch eins, ein Gott, aber in ihm selber sind ganz viele Charaktereigenschaften, ganz, ganz eine Fülle von Herrlichkeiten, eine Fülle von Verschiedenheiten. In Gottes Gerechtigkeit, in Gottes Liebe, in Gottes Treue, in Gottes auch Zorn. All das ist in Gott ganz, ganz viele verschiedene Eigenschaften. Und so soll auch Gemeinde ein Spiegel davon sein. Wir sollen zeigen, wie reich Gott ist. Wir sollen als Leib, als verschiedene Glieder am Leib zeigen, wie reich, wie groß die Fülle Gottes ist. Das könnten wir niemals alleine tun. Ich kann immer nur eine Sache oder vielleicht zwei, drei, vier von Gott zeigen. Aber als Leib, als Gemeinde können wir in unserer Unterschiedlichkeit verschiedene Dinge von Gottes Herz repräsentieren und einander und dieser Welt zeigen. Und das einzuüben, diese Einheit, diese Unterschiedlichkeit in Einheit. Ich glaube, das braucht auch viel, viel Zeit und viel Liebe, dass wir lernen, eins zu sein, auch in unserer Unterschiedlichkeit, den Bruder und die Schwester anzunehmen, so wie sie ist, und das zu ehren, was anders ist am Bruder oder an der Schwester. Ich finde es interessant, wie die erste Gemeinde das gemacht hat. Ich hatte eine Stelle bewegt. Paulus war ja so der, ich sag mal, große Apostel, der von allen anerkannt wurde. Und er hatte in Korinth ein jüdisches Ehepaar kennengelernt, Priska und Aquila. Und ich denke mal, auch in sie investiert. Und später sind Priska und Aquila dann nach Ephesus gegangen, um dort die Arbeit von Paulus vorzubereiten, bevor er kam. Und dort haben sie einen getroffen, der hieß Apollos. Und der kannte so ein bisschen Jesus schon, aber auch noch nicht so richtig. Und den haben sie sozusagen rangenommen und ihn gelehrt. Und später hat der dann auch Paulus kennengelernt und ist dann wieder nach Korinth auch gegangen und hat der Gemeinde dort gedient. Und Paulus schreibt den Korinthern am Ende vom Korintherbrief über diesen Apollos. Und das finde ich ganz interessant. Das ist in 1. Korinther 16, Vers 12. Das heißt, die Gemeinde in Korinth, die kannten Paulus und Apollos, und beide waren jetzt aber gerade in Ephesus. Und Paulus schreibt ihnen: Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm vielfach zugeredet, dass er mit den Brüdern zu euch komme. Und es war durchaus nicht sein Wille, jetzt zu kommen, doch wird er kommen, sobald er Gelegenheit findet. Das heißt, Paulus, der große Paulus, hat dem Apollos gesagt: Apollos, es wäre gut, wenn du mal nach Korinth gehst. Ja, die brauchen dich, die brauchen deinen Dienst, du hast denen was zu geben, was sie dort echt brauchen. Und man hätte ja denken können, okay, das sagt der große Paulus, sozusagen der Chef von der Gemeinde, und natürlich geht Apollos dann. Aber ich finde es interessant, dass Apollos sagen konnte: Nee, Paulus, ich sehe das gerade nicht so, dass ich gehen konnte. Ich bleibe jetzt mal hier, und wenn der Herr mir sagt, ich soll gehen, dann gehe ich. Und ich finde es auch interessant, dass der große Paulus sagen konnte: Okay, wenn Apollos sagt, er sieht das so, dann geht er nicht, auch wenn ich das anders sehe. Und das finde ich ein schönes Bild eigentlich von der Gemeinschaft, die sie hatten, dass sie auch Dinge anders sehen konnten, dass sie auch nicht in allem eins waren, aber trotzdem tiefe Liebe und tiefen Respekt füreinander hatten. Und das ist für mich ein Vorbild, wie wir auch als Geschwister auch in Unterschiedlichkeit und auch mit unterschiedlichen Meinungen umgehen. Und das müssen wir alle lernen, einander zu lieben, auch einander herauszufordern, auch unsere Verantwortung füreinander wahrzunehmen, aber gleichzeitig auch einander stehen lassen, so wie Paulus und Apollos. Was hilft uns, eins zu werden? Was hilft uns, in der Einheit zu bleiben? Ich glaube, ein Ding ist, was uns total helfen kann, ist Wahrheit. Ich liebe Epheser 4, Vers 15. Da heißt es: Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Als Paulus sagt: Lasst uns die Wahrheit festhalten und die Wahrheit reden und so hinwachsen zu Jesus. Interessanterweise ist es heute oft so, dass wir sagen: Ja, lass uns nicht zu tief über die Bibel reden oder so, weil das kann Spaltung verursachen und dann haben wir vielleicht Streit miteinander, sondern lasst uns Streitdingen eher aus dem Weg gehen. Aber eigentlich, so wie es Gott sich gedacht hatte, sollen wir zusammen immer weiter in der Wahrheit wachsen, miteinander nach der Wahrheit suchen, forschen, weil je mehr wir Wahrheit haben, desto mehr sind wir auch in der Einheit. 1. Petrus 1, Vers 21 bringt das noch klarer zum Ausdruck. 1. Petrus 1, Vers 22. Da heißt es, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Das heißt, Petrus bringt das total in Zusammenhang. Hey, ihr seid zur Wahrheit gekommen, ihr habt eure Seelen gereinigt in der Wahrheit, das Wort der Wahrheit wohnt in uns, deshalb liebt einander aus reinem Herzen. Wahrheit ist wichtig für Einheit und Wahrheit soll uns eigentlich führen in Einheit. Und so sehne ich mich danach und wünsche mir für uns hier in Hüttenstadt und auch für uns Christen hier in Deutschland, dass wir das Wort Gottes wirklich ernst nehmen. Weil ich glaube wirklich, wenn jeder von uns ernsthaft die Einstellung hat, dass dieses Buch die Wahrheit ist, das Wort Gottes ist, und wenn wir ernsthaft darin suchen nach der Wahrheit, uns das total helfen wird und Einigkeit bringen wird. Ja. Natürlich bleiben Fragen offen. Natürlich ist all unsere Erkenntnis nur Stückwerk. So. Aber generell kann uns das total helfen, eins zu werden auch in unserer Meinung und in unserem Sinn. Was mir dabei immer hilft, es zu unterscheiden zwischen, ich nenne es essentielle Wahrheit und weniger wichtige Wahrheit. Ja. Es gibt Wahrheiten, über die sollten wir noch nicht mal diskutieren, sondern echt als Wahrheit annehmen. Zum Beispiel, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ja. Wir sollten, das ist das, was die Bibel lehrt, ganz, ganz klar. Und das ist eine total wichtige Wahrheit. Auf der anderen Seite gibt es weniger wichtige Wahrheiten. Zum Beispiel, sollen wir die Feiertage halten? Was genau sollen wir essen oder so? Oder auch in der Schrift, dass, weiß ich nicht, Benaja am Schneetag einen Löwen erschlagen hat oder so. Ja, ist Wahrheit, steht in der Bibel, aber ist nicht so wichtig wie die Wahrheit, dass Jesus Gott ist. Und mir hilft es gerade zu beharren auf den wichtigen Dingen. Was ist wichtig? Was zählt wirklich? Was sind diese essentiellen Wahrheiten? Und wenn wir diese Wahrheiten immer im Blick haben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass wir Kinder Gottes sind, wenn das für uns das Wichtigste ist, dann können wir auch in weniger wichtigen Wahrheiten auch Unterschiedlichkeit haben. Aber wir brauchen diese Einstellung, dass wir uns auch gegenseitig herausfordern lassen. Lasse ich mich herausfordern, wenn jemand mir sagt, hey Simon, hier steht das so und so, aber du lebst was anderes. Lasse ich mich herausfordern vom Bruder, von der Schwester, auch mein Leben an der Schrift zu messen. Und wenn wir Entscheidungen treffen, schauen wir zusammen ins Wort Gottes rein oder geht es dann nur um unsere Meinung oder was wir gerne hätten? Ich glaube echt, viel, viel Streit und Uneinigkeit in der Gemeinde kommt daher, dass wir unbewusst oder bewusst Löcher in unsere Bibeln geschnitten haben. Dass wir sagen, naja, die und die Bibelstelle, entweder die verstehe ich nicht oder die finde ich nicht so gut, die ist mir jetzt egal, würden wir vielleicht offen nie so sagen. Aber ich glaube, oftmals leben wir das. Lassen wir uns herausfordern vom Wort Gottes. Ich glaube, wenn wir echt alle zusammen Ja sagen zum Wort Gottes und sagen, ja, ich will mein Leben wirklich daran ausrichten, das kann ein totaler Segen sein für Einheit. Ein letzter Punkt. Einheit wird da möglich, wo wir demütige Herzen haben. Wo wir nicht darauf bedacht sind, dass wir selber geehrt werden, sondern wo wir darauf bedacht sind, den anderen zu ehren, den anderen höher zu achten als uns selbst. Ich weiß es noch, auch in Nordafrika mit unserem Team, unsere Teamleiter Graham und Wendy, die mal hier waren. Wir haben uns als Team mal irgendwann entschlossen, wir wollen wir haben es genannt, einen Abend der Ehre machen für sie, weil die auch viel für uns getan haben und auch durch viele Tiefen gegangen sind, haben wir gesagt, wir wollen mal einen Abend machen, wo wir sie wirklich ehren. Und wir haben alle eingeladen, haben schön gekocht, gutes Essen gemacht, sogar fein angezogen. Und dann haben wir Dinge ausgesprochen, einfach gesagt, wie viel sie uns bedeuten, wie sie uns gesegnet haben. Und dann haben wir ihnen die Füße gewaschen. Und noch heute, das ist vielleicht, weiß nicht, drei, vier Jahre her, noch heute reden die davon, wie sehr sie das berührt hat und wie sehr ihnen das auch in ihrem Glauben neuen Mut gegeben hat. Wenn wir den anderen ehren, dann geben wir Liebe weiter. Und das können wir nur tun, wenn wir echte Demut haben. Wir sollten dafür bekannt sein, dass wir Menschen sind, die nicht für sich selbst kämpfen müssen. Gott kämpft für uns. Wir haben das gerade gesungen in dem Lied, mutig komme ich vor den Kron. Wie heißt das? Der für mich kämpft. Genau. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Wir haben Gott, der für uns kämpft. Wir haben Gott, der eintritt für unsere Ehre. Und weil wir wissen, dass Gott, weil ich weiß, dass Gott für mich persönlich kämpft, deshalb kann ich auch gern mal Nachteile und auch Ungerechtigkeiten und auch falsche Nachrede, üble Nachrede über mich in Kauf nehmen, weil ich weiß, mein Gott kämpft für mich. Deshalb kann ich mich auch mal benachteiligen lassen, auch in der Gemeinde. Deshalb muss ich nicht immer auf mein Recht pochen, sondern kann demütig sein. Die Gemeinde in Korinth hat ja viel Streit, sogar so viel Streit, dass einige Gemeindemitglieder vorm Gericht gelandet sind, hinten am Amtsgericht in Eisenhüttenstadt. Das heißt, da waren zwei, die eigentlich eine Familie waren, die eigentlich eins sein sollten, vom weltlichen Gericht. Und Paulus nimmt sich ein halbes Kapitel Zeit, darüber zu reden und er sagt, hey, wie kann das sein, dass ihr vorm weltlichen Gericht miteinander streitet? So, wenn ihr schon streitet, dann sind denn unter euch keine Leute, die irgendwie den Streit lösen können, müsst ihr deswegen vom weltliches Gericht gehen. Und dann bringt er es aber noch mehr auf die Spitze und sagt, hey, ist es überhaupt falsch, dass ihr Streit habt? Wie könnt ihr Streit haben, fragt er sie. Und er sagt, es ist nun überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtsstreitigkeiten miteinander habt. Und dann fragt er sie, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen, also benachteiligen? Und er sagt, hey, lasst euch doch lieber benachteiligen. Gebt doch lieber mal klein bei, sei doch mal demütig. Wenn das einer kann, dann sind das doch wir, die Kinder Gottes, weil wir wissen, dass Gott für uns kämpft, dass Gott eintritt. Deshalb können wir demütig sein. Und ich glaube, wenn wir das haben, diese Demut, das ist was Wunderschönes. Habe ich überlegt, ob ich sage oder nicht, aber es gerade im harten Brandenburg, wo ja die Menschen schon ein bisschen, kerniger sind oder so, scheinen kann. Wenn wir demütige, sanfte Herzen haben. Und da haben wir ein Vorbild. Und das ist Jesus. Jesus selber war total demütig. Er hat gedient. Er hat seine Jünger geehrt. Er hat ihnen die Füße gewaschen. Und er hat uns das vorgelebt. Und wir dürfen ein Stück so werden wie er. Und diese Gesinnung, die er hatte, auch immer mehr bekommen. Super, wenn wir unsere Liederbücher aufschlagen könnten. Nummer 573. Das ist aus Philipper 2. Und in Philipper 2 ist der Gedankengang folgender. Paulus will die Gemeinde ermutigen und sagt, hey, habt diese Liebe unter euch, habt diese Demut, habt Einigkeit, habt einen Sinn, tut nichts aus Eigennutz oder Ruhmsucht und achtet in der Demut einer den anderen höher als sich selbst. Und dann ist sein Gedankengang folgender. Er sagt, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war. Und er richtet unseren Blick hoch zu Jesus und sagt, schaut auf Jesus. Er war Gott und hat sich selber total erniedrigt. Er hatte alles, aber hat es nicht wie ein Raub festgehalten, sondern ist Sklave geworden, hat sich zu nichts gemacht, hat sich sogar bis zum schändlichen Tod am Kreuz hingegeben. Und deshalb hat Gott ihn auch erhöht. Und er sagt, wenn wir so werden wie Jesus, immer mehr unser Leben hingeben, dann wird auch Gott uns erhöhen und für uns kämpfen.